Wir befinden uns derzeit ja mitten in der Predigtreihe. Einmal gerade. Vertraut mit Gottes Wesen. Gott kennen und lieben lernen. Schwerpunkt dieser Reihe ist, dass wir immer mehr in ein vertrautes Miteinander mit Gott hineinfinden und dass wir das vertiefen. Und dafür ist es gut, wenn wir diesen Gott mit seinen Wesenszügen immer besser kennenlernen. Johann hat uns in den vergangenen 2 Wochen in diese Predigtreihe eingeführt. Wer eine der Predigten verpasst hat, empfehle ich gerne, die im Internet nachzuhören. Vor 2 Wochen haben wir damit gestartet, dass wir uns Jesus als das Ebenbild Gottes schlechthin angeschaut haben. Wir Menschen können nämlich nie alle Facetten des Wesens Gottes begreifen und verstehen. Dafür ist Gott einfach zu groß. Aber er zeigt sich uns, wie er ist. Und das gipfelt eben in der Person von Jesus Christus. Denn in Jesus wird Gott greifbar. Wer Jesus kennt, der erfährt, so ist Gott. Und letzte Woche haben wir uns mit einer fast schon geheimnisvollen Seite Gottes auseinandergesetzt, nämlich mit seiner Heiligkeit. Jesus ist der ganz andere. Und das ist für uns Menschen nicht immer einfach, damit umzugehen. Da ist eine Spannung angesichts von Gottes Heiligkeit, denn auf der einen Seite ist das faszinierend und weckt eine gewisse Sehnsucht, auf der anderen Seite ist das aber auch abschreckend und kann zu Ablehnung führen. Und diese Spannung, die können wir nicht völlig lösen und wir müssen damit auch ein Stück weit leben lernen, wenn wir diesen Wesenszug Gottes nicht beiseite schieben oder vernachlässigen wollen. In Jesus Christus können wir letztlich dem Heiligen begegnen. Und zu heute kann ich sagen, heute gibt es ein schönes Thema. Definitiv. Ob das heißt, dass es für uns angenehmer wird, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Das kann ich und das möchte ich nicht versprechen. Denn jeder Wesenszug Gottes zeigt uns auch immer wieder, was in der Kraft des Heiligen Geistes für uns Menschen hier und heute möglich ist und wie weit wir doch teilweise davon entfernt sind. Und heute geht es um den Gott der Freude und des Feierns. Sieht irgendwie ein bisschen anders aus als gedacht, aber ihr könnt es lesen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oha, Freude und Feiern. Muss das sein? Gott weiß doch, dass wir hier in Deutschland sind und vor allem, dass hier überwiegend Lipper sitzen. Der Bürgermeister hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, als er hier ein Grußwort vor etwa 2,5 Wochen auf dieser Bühne gehalten hat. Wenn 2 Lipper sich begrüßen, läuft das folgendermaßen ab. Und? Wie ist? Muss ja. Diese Konversation ist für einen Lipper fast schon ein Ausdruck von Herzlichkeit. Und ich kann ja jetzt entspannt sagen, ha, ich bin gar kein Lipper, ich komme aus Schleswig-Holstein, bei uns ist das ja ganz anders. Bei uns läuft das nicht wortgewandter ab. Im Gegenteil, im hohen Norden sagt man einfach nur Moin. Da wird man jetzt auch nicht jeden Morgen zur Begrüßung umarmt. Das mit der überschwänglichen Freude, das ist von Natur aus nicht so die Sache von uns Deutschen. Das scheint anderen Kulturen doch etwas mehr zu liegen. Wenn ich so in Berichten lese oder erzählt bekomme, wie Gottesdienste so in Brasilien oder in afrikanischen Ländern oder woanders ablaufen, dann habe ich schon den Eindruck, die sind uns da was voraus. Als ich noch an der Bibelschule war, da hatten wir mal einen afrikanischen Gast, der gepredigt hat. Und ich muss sagen, das war cool. Das war ungefähr so. Amen, Halleluja, praise the Lord. Jesus is King, Halleluja. Und der hat uns mal richtig wach gemacht als Studenten. Und der hatte auch richtig was zu sagen. Der hat jetzt nicht immer nur das Gleiche gesagt, ne? Aber so dieser Enthusiasmus, diese Lebendigkeit, Freude, das hätte ich auch gerne. Das war schon echt beeindruckend. Beim Thema Freude ist es nun nicht so, dass es darum gehen würde, irgendwie eine andere Kultur oder Menschen anderer Kulturen zu kopieren. Das funktioniert auch nicht. Sondern Gott wirkt in die Menschen und in die Art ihrer Kultur, so wie er die Menschen auch so unterschiedlich gemacht hat. Dennoch nimmt uns das letztlich auch hier in Deutschland, auch in Lippe, nicht aus der Verantwortung, denn Gott ändert sich nicht und sein Wort ist zu jeder Zeit und an jedem Ort gültig. Und was wir da in seinem Wort zum Thema Freude und Feiern finden, das ist schon sehr eindeutig. Ich greife dazu mal 4 bekannte Stellen raus. Und wir starten mal im Alten Testament in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Begeisterung. Was für eine krasse Stelle. Diese Stelle steht im Zusammenhang über die Heimkehr des zerstreuten Volkes Israel und dass das Volk umkehrt zu Gott. Und das ist so krass, was wir hier lesen. Der Heilige, der gewaltige Gott jubelt voller Begeisterung über die Menschen, die zu ihm gehören. Er sieht in seiner Liebe über ihre Fehler hinweg. Und das tut er durch Jesus Christus. Und das gilt somit auch für uns. So ist Gott. Und das finde ich heftig. Wie muss das sein, wenn Gott jubelt? Das muss noch unendlich viel krasser sein als ein Torschrei in einem Fußballstadion und das dann schon sehr laut und beeindruckend sein. Oder schauen wir mal zu Nehemia. Unmittelbar zuvor wurden dem Volk Gottes die Weisungen des Gesetzes vorgelesen. Und dann fängt das Volk an zu weinen und ist bestürzt darüber, dass sie sich schuldig vor Gott gemacht haben. Dann sagen Esra und Nehemia Folgendes zum Volk. Nehemia 8, Vers 10. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das sagt auch einiges aus über Gott. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sprechen immer noch von dem heiligen und ehrfurchtgebietenden Gott. Er ist ein Gott der Freude und des Feierns. Dieser Wesenszug Gottes zeigt sich natürlich auch im Neuen Testament. Die vielleicht bekannteste Stelle zum Thema Freude, Philipper 4, Vers 4. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Das schreibt der gute Paulus übrigens, während er im Gefängnis sitzt. Eben weil Gott so wunderbar ist und wir durch Jesus zu ihm gehören, sollen wir uns freuen. Oder schauen wir nochmal in den Galaterbrief, auch eine relativ bekannte Stelle, Galater 5, Vers 22. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und so weiter. Das ist die sogenannte Frucht des Geistes, das, was Gott in uns wachsen und aufblühen lässt, wenn wir in Verbundenheit mit ihm leben. Und da steht an zweiter Stelle die Freude. Ich lasse in diesem Rundflug über einige Passagen aus der Bibel jetzt mal die Stellen weg, wo Gott beschreibt, was für Feste er seinem Volk Israel verschrieben hat, die es regelmäßig feiern soll. Da finden wir einiges. Wöchentlichen Sabbat, jährliche Feste, tagelang, ordentlich Remi-Demi. Oder dass die ersten Christen sich durch ihre überschwängliche und ansteckende Freude ausgezeichnet haben. Und dass wir in der Ewigkeit zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Wir finden das durch die gesamte Schrift hinweg, dass sie sehr deutlich macht, Gott ist ein Gott der Freude und ein Gott des Feierns. Und Freude ist offensichtlich etwas, was zum Leben als Nachfolger von Jesus dazugehört. Und die Bibel, die spricht nicht so ein bisschen von innerer Freude oder so einem angenehmen Gefühl, sondern da wird gejubelt und gefeiert, weil Gott großartig ist. Denn Freude ist eine Haltung, die sich dann in den Handlungen widerspiegelt und somit nach außen dringt. Das wird sehr deutlich durch die Textstellen, die wir eben gelesen haben. Freude ist quasi eine Haltung nach außen. Denn wenn Freude echt ist, dann will die raus. Dann kann die nicht verborgen bleiben. Und dann darf es auch mal laut und fröhlich werden. Freude ist dabei auch nicht festgelegt auf irgendwie spezielle oder gewisse Formen. Aber es ist nur dann echte und tiefe Freude, wenn sie sich irgendwie zeigt und nach außen dringt. Denn Freude will geteilt werden. Dazu erzähle ich euch gerne ein kurzes Beispiel. Ich habe hier ein wunderschönes Bild mitgebracht. Ihr seht hier den Höhepunkt meiner fußballerischen Karriere. Ich habe es sehr weit gebracht. Jetzt sieht man den Klicker nicht. Der komische Typ da unten mit der Brille, der den einen Pokal in die Höhe stemmt, dann ist tatsächlich ich. Ist auch schon 10 Jahre her. War aber ein Erlebnis. Das war der sogenannte COTB, der Cup of the Brothers. Also zu Deutsch der Cup unter den Brüdern. Das jährliche Fußball-Event schlechthin unter den Bibelschülern. Und das war schon so eine coole Sache. So 24, 32 Mannschaften, Fußballmannschaften, teilweise auch aus dem Ausland. Und 2014 haben wir als theologisches Seminar Rheinland den Pokal nach Hause geholt, dahin, wo er hingehört. Im Finale haben wir übrigens gegen Ebersbach gespielt. Nach diesem Triumph haben wir natürlich den Abend noch ein bisschen gefeiert, ist ja klar. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich am nächsten Tag einfach noch richtig so diese Freude darüber in mir hatte. Ich habe jetzt nicht jede Woche irgendwas Großartiges gewonnen mit meinen fußballerischen Qualitäten. Und ich war zu Hause und ich war aber auch irgendwie alleine und wusste nicht, wohin mit dieser Freude. Und dann habe ich kurzerhand das Telefon in die Hand genommen, habe meine Mutter angerufen und ich habe ihr gesagt, wir haben den Pokal. Ja, so war das. Aber so ist das mit der Freude. Freude ist eine Haltung nach außen. Freude will raus. Freude kann nicht verborgen bleiben. Ganz wesentlich dabei ist, dass ich mir selber dabei nichts vormache, dass da auch wirklich Freude in mir ist. Denn beim Thema Freude geht es nicht darum, dass wir etwas vorspielen oder aus uns rauspressen, was gar nicht da ist. Nach einem positiven Beispiel erzähle ich euch nun ein anderes, welches ich auch erlebt habe und was sehr eindrücklich für mich gewesen ist. Wir schreiben den Sommer 2008. Der Geburtstag meines Vaters stand vor der Tür. Und das war für uns als Familie ein sehr schwieriger, herausfordernder und stressiger Sommer. Das hat an allen Ecken rumort und gerumpelt. Wir sind in dem Sommer umgezogen als Familie und bei meinen Brüdern, also ich habe 4 ältere Geschwister, 3 davon sind Brüder. Wiederum standen auch einige Umzüge in diesem Zeitraum an verschiedenen Orten und es gab alle möglichen Komplikationen, kann man sich nicht vorstellen. Und in dieser Zeit gab es untereinander auch Stress, gab es Streit, Missverständnisse. Gleichzeitig stand mein Vater vor einer neuen Dienststelle als Pastor und das war wiederum auch geistlich umkämpft. Kurz gesagt, es war für uns als Familie einfach eine richtig schwierige Zeit. Viel Anspannung, ungeklärte Konflikte, einfach sehr zäh. Und inmitten dieser Zeit fiel dann der Geburtstag meines Vaters. Und jetzt ratet mal, wie die Stimmung war. Genauso, wie ihr sie euch vorstellt. Nämlich ungefähr so, wie wenn Dortmund zu Hause gegen Schalke 5-0 verliert. Kann ja gerade nicht passieren, spielen ja in verschiedenen Ligen. Wir haben als Familie versucht, das Beste draus zu machen. Keiner wollte den anderen irgendwas Böses. Auch wenn sich das in dem Moment vielleicht anders angefühlt hat. Und ich weiß noch, welcher Moment an diesem Tag für mich der schönste war. Nämlich dann, als alles vorbei war. Das war ein Versuch, krampfhaft Freude zu erzeugen, wo keine da war. Und mit einem Abstand von 15,5 Jahren lässt sich das hier locker erzählen. Heute können wir darüber lachen. Aber in diesem Beispiel zeigt sich eine Spannung, die wir als Nachfolger von Jesus womöglich auch erleben. Wie gehe ich damit um, wenn ich diese Freude in mir nicht erlebe, wenn diese Freude nicht wirklich da ist? Wenn ich mein Leben mit Jesus lebe, vielleicht schon lange mit ihm unterwegs bin, aber in meinem Leben von der Freude nicht viel zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht. Aber das passiert uns doch viel schneller, als uns lieb ist, oder? Wir schlagen unsere Bibel auf. Wir lesen von der Freude. An ziemlich vielen Stellen übrigens. Und wir stellen fest, oh, ich sollte ja Freude haben. Und dann versuchen wir uns vielleicht anzustrengen. Und wir meinen es auch ernst. Wir wollen diese Freude erlangen. Wir wollen diese Freude erleben. Denn wir wissen doch, dank Gott haben wir allen Grund zur Freude. Aber wie ist das dann, wenn diese Freude in mir kaum da ist? Wenn ich mich anstrenge, aber es tut sich nicht wirklich was. Und das ist frustrierend. Wie gehe ich dann damit um? Eine Möglichkeit ist, dass ich resigniere und mich damit zufrieden gebe, dass ich nur wenig Freude habe. Dass ich sage, ja, ich bin halt nicht so der Freudetyp. Und ich konzentriere mich dann vielleicht lieber auf die Aspekte des Glaubens, die mir besser liegen. Wie zum Beispiel Gehorsam, Bibelwissen, Treue, Disziplin. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich versuche zu verbergen, dass es mir an Freude fehlt. Und nach außen tue ich so, als hätte ich diese Freude in mir. Aber innerlich, da nagt es an mir. Und ich möchte es zwar nicht zugeben, aber insgesamt bin ich dann doch neidisch auf diejenigen, in denen ich diese echte Freude sehe. Oder die zumindest so auf mich wirken und andersrum vielleicht das Gleiche denken. Das ist nicht schön, wenn ich feststelle, dass die Freude in mir nicht stark ausgeprägt ist. Dass in meinem Leben nicht erkennbar wird, dass ich an Jesus Christus glaube und er der Grund meiner Freude ist. Ich weiß das vielleicht im Kopf, aber es ist nicht mit Leben gefüllt. Die Freude wird nach außen gar nicht oder nur sehr wenig sichtbar. Genau an dieser Stelle setzen die drei Gleichnisse an, die Jesus erzählt, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Es sind sehr bekannte Gleichnisse. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Bevor Jesus diese Gleichnisse erzählt, lesen wir Folgendes. Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Die Pharisäer ärgern sich über Jesus. Jesus passt nicht in ihr geistliches Konzept. Die Außenseiter, die sie nicht haben wollen, die fliegen auf diesen Jesus ab. Und der hat dabei so eine krasse Ausstrahlung, so heilig und liebevoll. So gerecht und voller Freude. Der ist so fröhlich. Wie macht er das nur? Der hatte die Art von Inspiration und Vollmacht, welche die Pharisäer selber gerne gehabt hätten. Mit anderen Worten, die Pharisäer waren neidisch. Die haben in Jesus genau das gesehen, was ihnen selber gefehlt hat. Deshalb haben sie sich geärgert. Denn Jesus, der hatte diese ansteckende Freude, die sie selber so gerne hätten. Und Jesus reagiert dann mit den drei Gleichnissen. Und die Gleichnisse, die gehen alle in die gleiche Richtung. Gott ist es das größte Herzensanliegen schlechthin, dass Sünder zu ihm umkehren. Die Freude des Wiederfindens, das steht ganz klar im Fokus. Rein von den Fakten, auch von den wirtschaftlichen Fakten, ergibt die Freude gar keinen Sinn. Ein Schaf verirrt sich und wird wiedergefunden. Eine Münze geht verloren, wird wiederentdeckt. Der Umweg mit dem Suchen, das kostet Zeit, das kostet Nerven, das ist nicht effektiv. Und am Ende, da werden die Nachbarn und Freunde zusammengeholt und dann wird gefeiert. Das ist ein Verlustgeschäft. Diese Art von Freude, die ist fast schon verschwenderisch. Das steht nicht in dem Verhältnis zu dem, was wiedergefunden wurde. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern was Jesus ausdrücken möchte, ist Folgendes. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. So groß ist die Freude Gottes darüber, wenn ein Mensch den Weg zu ihm findet. Dann ist Party im Himmel. Dann jubelt Gott. Dann geht's da richtig zur Sache. Denn Gott ist ein Gott der Freude und des Feierns. Das dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn ergänzt das noch und setzt dem Ganzen quasi die Krone auf. Hier finden wir, was die wirtschaftlichen Fakten trifft, einen ziemlichen Totalschaden. Das halbe Erbe wird ausgezahlt und komplett verschleudert. Das findet der Vater jetzt sicherlich vermutlich auch nicht so toll. Und am Tiefpunkt seines Lebens kommt der verlorene Sohn zur Einsicht, macht sich zurück auf den Weg zum Vater, rechnet damit, ein Tagelöhner zu werden. Und was macht der Vater? Er sieht, dass der Sohn umgekehrt ist und überschüttet ihn mit Liebe. Er freut sich über alle Maßen. Angesichts des Schadens, der entstanden ist, ergibt es faktisch keinen Sinn. Aber Gott freut sich so sehr, wenn ein Mensch den Weg zu ihm findet, dass die Freude darüber seinesgleichen sucht. Die Freude und das Fest, das steht im Mittelpunkt und nicht das, was schlecht gelaufen ist. Und da kommt nun der ältere Bruder ins Spiel. Der schaut nämlich auf genau das, was schlecht gelaufen ist. Was hätte besser gemacht werden können? Ähnlich wie ein Jona gönnt er den Sündern die Rettung nicht. Er hält sich selber für was Besseres und ist neidisch darauf, dass für seinen verdorbenen kleinen Bruder so ein Fest geschmissen wird. Er ist quasi der Pharisäer in der Geschichte. Und es ist sehr faszinierend, wie Jesus darauf reagiert. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Der Vater reagiert voller Liebe und er geht auf den älteren Sohn zu. Und dann sagt er Folgendes: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder hier, er war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Jesus verurteilt den älteren Sohn nicht, sondern er lädt ihn zu sich ein. Denn ältere Brüder brauchen die Gnade Gottes genauso sehr wie verlorene Söhne. Und dann setzt Jesus die Pointe, indem er den älteren Sohn quasi fragt: Kommst du rein? Feierst du mit uns? Freust du dich auch so sehr wie ich, dass jemand zu mir umgekehrt ist? Willst du an meiner Freude teilhaben? Dann komm zu mir. Lebe die Beziehung mit mir und kapsel dich nicht selber vom Freudenstrom ab. An dieser Stelle endet das Gleichnis. Wie die Pharisäer, also quasi die älteren Söhne, reagieren, das wird offen gelassen. Und diese Frage, sie gilt genauso für uns heute. Wie reagieren wir auf das, was Jesus sagt? Wie sehr ist bei uns die Freude über Jesus und seine Gnade im Vordergrund? Oder wie sehr schauen wir auf das, was nicht richtig läuft? Entweder bei uns, aber vor allem bei den anderen. Das ist eine typisch menschliche Strategie. Ich möchte mich nicht so gerne mit mir selber auseinandersetzen, also schaue ich auf die anderen und was sie falsch machen. Damit kann man sich richtig gut ablenken. Das funktioniert wirklich gut. Ah, diese Christen, die sind so verurteilend. Damit will ich nichts zu tun haben. Die sind so diskriminierend und tun immer so, als wenn alles in Ordnung wäre. und schweigen ihre Konflikte tot und machen immer so auf Scheinfrieden. Und schon muss ich mich nicht mehr mit mir selber auseinandersetzen und wie ich eigentlich zu diesem Jesus Christus stehe. Oder Bruder X kämpft ja immer noch damit, dass er nicht die Wahrheit sagt. Schwester Y ist immer noch so unzuverlässig wie vor 20 Jahren. Der Nächste arbeitet nie in der Gemeinde mit. Ich muss immer alles für den mitmachen. Der andere wiederum kriegt sein Sexualleben nicht in den Griff. Und so weiter und so fort. Ein Glück, dass es bei mir besser ist. Gott muss aber stolz auf mich sein. Und schon bin ich im Kreis der Spötter und älteren Söhne. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn gerne umschreiben würden. Ich zitiere ein paar Sätze aus John Ortberg, Die Liebe, nach der du dich sehnst. Der große Prediger Fred Craddock erzählte die Geschichte vom verlorenen Sohn einmal so, wie man sie ohne Gnade erzählen müsste. Bei dieser Variante geht der Vater zum älteren Bruder, nicht zum verlorenen Sohn, und sagt zum älteren Bruder: Für all deine harte Arbeit, für die vielen Jahre, die du für mich auf dem Feld gearbeitet hast, will ich für dich das Mastkalb schlachten. Zieh das Festgewand an, probier den Ring, nimm, was du dir verdient hast. Und eine Frau stand hinten in der Kirche auf und sagte: Genauso sollte man diese Geschichte erzählen. Findest du dich bei dieser Äußerung möglicherweise wieder? Würdest du dir manchmal auch wünschen, dass du für all den Einsatz, all deine Mühen, die du für Gott auf dich nimmst und auf dich genommen hast, mal so eine richtig fette Belohnung erhältst? Ich kenne diese Gedanken. Und ich weiß, dass das nicht gut ist, wenn ich so denke. Aber ich erlebe es trotzdem. Ich weiß, dass ich durch Jesus schon längst alles bekommen habe, was ich brauche. Und das ist viel mehr, als ich mir je verdienen könnte. Ich weiß, dass eines Tages in der Ewigkeit das große Fest ansteht. Ich weiß, dass er das Leben in Fülle geben will und dass sein Joch sanft ist. Aber Freude, schon hier und jetzt, auf der Erde, könnte definitiv mehr sein. Dabei hat Jesus es selber vorgelebt und uns seinen Heiligen Geist hinterlassen, sodass wir alle notwendigen Voraussetzungen dafür haben. Was machen wir nun? Gute Frage. Und ich muss euch gleich sagen, ich habe kein Patentrezept für euch heute. Da muss ich euch enttäuschen. Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt diesen Wunsch in dir trägst, dass du da etwas in dir ändern möchtest, dass du Gott mehr und mehr an dir wirken lässt, dann ist das Ziel dieser Predigt schon erreicht. Und ich möchte dir gerne versuchen, ein paar Gedanken mitzugeben, die dir hoffentlich dabei helfen können, dich auf den Weg zu machen. Dich auf den Weg zu machen, mehr und mehr mit dem Gott der Freude und des Feierns unterwegs zu sein und seinen Geist der Freude und des Feierns immer mehr in dir zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Vertiefung und Umsetzung, das ist deine Sache mit Gott. Du kannst gerne dafür den Fragezettel verwenden, der vorne im Foyer liegt und auf Churchtools hochgeladen ist. Die Grundlage, dass sich da etwas ändert, die kann ich dir sagen. Das ist aber nichts Neues. Die lautet nämlich Gebet. Und Gebet ist gelebtes Miteinander mit Gott. Du kannst Gott nicht kennen und lieben lernen, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Wie soll die Frucht des Geistes der Freude in dir wachsen, wenn du nicht in Christus bleibst? Ein vertrautes Miteinander ist Voraussetzung für das Wirken Gottes in dir. Die Formen, die sind so verschieden, wie wir Menschen sind. Ob du einen Spaziergang dafür machst, ob du Bibel liest, ob du Musik machst, Predigten hörst oder alles nacheinander. Hauptsache, es ist ein Miteinander. Hauptsache, es ist mit Leben gefüllt und nicht einfach nur trockene und abgearbeitete Routine. Wenn das gegeben ist, dann wächst die Frucht des Geistes in dir. Freiräume schaffen. Zeit und Aufmerksamkeit sind die Ressourcen, die heutzutage am meisten umkämpft sind. Wir haben so viele Optionen wie nie zuvor. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir dabei immer unglücklicher werden. Wir brauchen gesunde Freiräume, um diese dann sinnvoll zu füllen. Zu viele Verpflichtungen und Anstrengungen, zu viele Informationen und Ablenkungen, zum Beispiel durch soziale Medien und Bildschirmzeiten, zu viele Sorgen, die uns belasten. Wir brauchen gesunde Freiräume. Ich erzähle euch gerne ein Beispiel dazu, welches ich in dieser Woche dazu erlebt habe. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist bei mir, ich sag mal, da habe ich mittelprächtig geschlafen. Denn ich habe mir Sorgen gemacht. Ich fühlte mich von Verpflichtungen und allem, was ich so im Kopf hatte, so überladen. Das hat mich belastet. Und dann will der Feind natürlich genau da reinhauen und mir Lügen einreden und will es mir schwer machen. Der will mir sagen, du schaffst das eh nicht. Du machst es sowieso nicht gut. Lass es gleich bleiben. Und dann hat er noch so ein paar Begegnungen wieder hervorgekramt aus den letzten Monaten, die eigentlich soweit alle am meisten geklärt sind. Und es war einfach ätzend, so diese Sorgen. Und dann habe ich mich mal wieder auf den Weg mit dem Herrn gemacht, einen längeren Spaziergang gemacht und ihm frei erzählt, wie es mir so geht. Habe ihm meine Sorgen gebracht. Und ich habe die Menschen gesegnet, wo Negatives der Feind in mir hochbringen wollte. Und ich habe wieder erlebt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist wirklich wahr. Die Umstände, die haben sich durch das, was ich gemacht habe, haben sich die Umstände kein bisschen geändert. Eher im Gegenteil. Ich habe ja Zeit darin investiert, dann hatte ich woanders noch weniger. Aber dennoch habe ich Freiraum geschaffen, denn ich habe meine Sorgen bei Gott abgegeben. Ich konnte mir von Gott zusprechen lassen, dass er mich bedingungslos annimmt und dass er mich nicht an den Ergebnissen misst, sondern anhand dessen, was Jesus Christus für mich getan hat. Deshalb jubelt er über mich. Das ist einfach krass, denn das ist unser Gott. Deswegen brauchen wir gesunde Freiräume. Und als drittes, regelmäßige Elemente des Feierns. Das ist eine Möglichkeit, um diese Freiräume sinnvoll zu füllen. Und das ist manchmal auch ein Glaubensschritt, wenn ich viel drumherum habe. Aber ich kann sagen, wie ich es gerade jetzt in dieser Woche erlebt habe, es lohnt sich. Gott hat seinem Volk Israel regelmäßig Feste verschrieben. Was für welche? 8 Tage feiern, holla die Waldfee, die konnten aber feiern. Erinnerungsfeste an das, was Gott für sie getan hat, wie zum Beispiel Auszug aus Ägypten, großen Versöhnungstag. Und Jesus hat seine Jünger auch gelehrt, dass sie regelmäßig das Abendmahl feiern sollen. Das haben die ersten Christen dann auch voller Freude in die Tat umgesetzt. Wie ist es bei uns? Haben wir regelmäßige Elemente des Feierns? Was ist mit deinen Sabbaten? Und wie erlebst du diese? Sind sie für dich fest oder noch weitere Anstrengungen und Verpflichtungen? Wir Menschen, wir brauchen diese regelmäßigen Elemente des Feierns. Zum Beispiel als Hauskreis, als Familie, im Freundeskreis. Sich treffen, zusammen feiern, was Gott in eurem letzten Jahr in eurem Leben getan hat. Oder welche besonderen Gebetserhörungen er in letzter Zeit geschenkt hat. Oder einfach mal einen Abend Zeit nehmen, dass wir feiern, dass wir durch Jesu Tod mit Gott versöhnt sind. Ostern wäre da so eine Möglichkeit. Fröhliche Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen, das macht was mit uns. Das macht auch was mit unserer Haltung. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Wir wollen das heute auch durch eine Facette auch mal versuchen zum Ausdruck zu bringen, dass wir nachher bewusst das Abendmahl im Rahmen der Gemeinschaft des Essens feiern. Dazu später dann noch mehr. Aber wir brauchen regelmäßig Elemente des Feierns, um uns an Gott zu erfreuen. Denn Gott ist ein Gott der Freude und des Feierns. Zum Schluss habe ich noch das Folgende. Die Einladung Gottes an den Verlorenen wie an den älteren Sohn, das gilt heute, hier und heute für uns ganz genauso. Gott, er lädt uns zu sich ein, jeden Tag, jeden Moment. Er lädt uns immer wieder ein, auch wenn wir es vielleicht schon Wochen und Monate vor uns hergeschoben und nicht umgesetzt haben, ihn immer mehr kennen und lieben zu lernen. Ihn, den Gott der Freude und des Feierns. Lasst uns gemeinsam auf den Weg machen und uns von Gott immer mehr seinen Geist der Freude und des Feierns schenken lassen. Lasst uns treu heute beginnen, treu dranbleiben, ohne zu verkrampfen. Und Gott segne uns und möge uns sein Gelingen dabei schenken. Amen.